Herzlich willkommen zur Sendung Bewegtes Lernen. Es geht auch heute wieder um ein Lernen, das mehr sein will als frontale Wissensmast. Bewegung steht nicht nur für den wischenden Zeigefinger auf dem Smartphone oder das bekannt-berüchtigte PowerPoint-Gewitter nach dem Motto »Ab 15 Charts pro Sekunde wird's flimmerfrei«. Nein, hier geht es um emotionales, körperlich-vitales Lernen, das sich bewusst absetzt vom alles nivellierenden Mainstream. Kurzum, wir wollen mit dieser Sendung Bewegung ins Lernen bringen. Heute berichten wir über Bund Kickgut, dem interkulturellen Straßenfußballprojekt, und sprechen mit dem Historiker Sascha Lange über jugendlichen Widerstand während der NS-Zeit. Gast der Sendung ist Xaver Stich, der sich in seiner Kolumne diesmal mit dem Mythos Motivation beschäftigt und dabei Merkwürdiges zutage fördert. Unsere erste Reportage führt uns ins Münchner Westend, genauer gesagt in das Jugendzentrum IG Feuerwache, in der Bund Kickgut seine Büro- und Redaktionsräume hat. Das interkulturelle Straßenfußballprojekt, das es seit nunmehr 20 Jahren gibt, steht gerade in diesen ereignisreichen und mitunter schwierigen Zeiten im Fokus.
So, wir sind ja hier in der IG Feuerwache bei Bund Kickt Gut und ich sitze jetzt hier in der Redaktion, und zwar mit mir sitzen hier so der Reihe nach der Abu, dann der Leandro, der Sebastian, der Schein und nochmal ein Sebastian. Redaktion, was macht ihr hier bei Bund Kick Gut in der Redaktion? Was wird denn da bei euch produziert?
Also wir tun vor allem Artikel schreiben für unsere Zeitschrift Der Bundkicker. Der erscheint zweimal im Jahr und oftmals auch einmal im Jahr eine Sonderausgabe zu bestimmten Anlässen, wie zum Beispiel dem Sommercamp jetzt in Frankreich.
Okay, und dann haben wir hier noch den Sebastian, der sitzt da hier etwas über mir, ist also auch deutlich größer wie die anderen.
Nur körperlich.
Sebastian.
Das Bund Kickgut hat ja eben 1996, 97 angefangen hier in München durch die Balkankrise. Kam ja auch so eine sehr große Flüchtlingswelle hier auf München zu. Und da hat damals Rüdiger Heidt zusammen mit zwei Mitarbeitern aus Unterkünften, also Betreuer auch, Flüchtlingsbetreuer, hat sich überlegt, wie können wir die vielen verschiedenen Menschen und Kulturen zusammenbringen, dass sie sich nicht irgendwie streiten und irgendwie verfeindet sind und schlagen vielleicht sogar, sondern dass sie jetzt hier in München in einer fremden Stadt, umgeben von fremden Menschen, trotzdem irgendwie Spaß haben und sich irgendwie verstehen. Wie können wir das irgendwie schaffen? Und da kam halt eben Rüdiger Heidt auf die Idee, das mit dem Fußball irgendwie zu verbinden, weil Fußball spricht eine Sprache in der ganzen Welt. Jeder kann diese Sprache. Und jeder hat irgendwie auch Spaß dabei, ohne dass er jetzt gleich ein Fußballstar sein muss, sondern einfach gegen den Ball treten und schon geht es eigentlich los. Sobald der Ball rollt, sobald lösen sich auch die Unterschiede und auch vielleicht irgendwelche Aggressionen. Und dieses Mittel sozusagen nutzen wir jetzt eben jetzt seit 20 Jahren fast und haben damit einiges bewegen können zum Glück, weil wirklich die Flüchtlinge, aber eben auch dann die Jugendlichen hier in München mitspielen können. Und das ist eben wiederum auch wichtig für die Integration. Das war auch eben noch eine der drei Säulen, die ich vergessen habe. Identifikation, Integration und Partizipation. Diese drei Grundsäulen sind sozusagen ganz wichtig im Konzept von Bund Kickgut, wo wir halt eben einfach versuchen, dass die verschiedenen Kulturen und Menschen halt eben einfach zusammenspielen und nicht durch irgendwie Streit oder Wut oder Aggression sich wehtun.
Wir haben ja doch ziemlich viele unbegleitete jugendliche Flüchtlinge, die also jetzt gerade die letzten Monate nach München gekommen sind.
Genau.
Also vor allen Dingen jetzt im Herbst und im frühen Winter.
Ja.
Habt ihr da schon Jugendliche erreicht, die also jetzt vielleicht noch in den Sammelunterkünften sind? Können die schon mitspielen? Also habt ihr da schon Kontakt dazu?
Da gibt es immer einmal die Woche ein sozusagen offenes, zentrales Training am Dienstag um 15 Uhr. Siebenburger Straße, da ist auch einiges los, aber auch so haben wir mittlerweile über 17 Unterkünfte und Einrichtungen, wo unsere Street Football Worker, heißen die, dann vor Ort mit den Flüchtlingen zusammen trainieren und arbeiten und auch vor allem den Flüchtlingen auf Augenhöhe begegnen, weil das Schwierige ist ja oft, wenn man jetzt als sozusagen normaler Mensch einfach da jetzt hingehen würde zu den Flüchtlingen und versucht, mit denen zu reden, geht das natürlich auch. Aber dadurch, dass unsere Spieler oft selber Migrationshintergrund haben, haben sie ein viel, viel besseres Verständnis und viel besseres irgendwie Einfühlungsvermögen, auf die Sorgen und Probleme einzugehen von den Flüchtlingen. Und so ist auch die Arbeit nicht nur Fußball und schießt mal ein paar Tore, sondern wirklich, dass die Street Football Worker bei uns ein bisschen auch die, gerade die UMFs halt eben aus ihrem tristen Alltag herausholen, die von irgendwelchen grausamen Flüchtlingsaktionen und einer weiten Reise ja auch gezeichnet sind. Und viele dann bürokratische Sachen irgendwie machen müssen, Formulare ausfüllen, viele Fragen beantworten müssen, die auch nicht immer so angenehm sind. Und diese Arbeit ist eben auch ein ganz wichtiges Fundament, dass wir halt eben dadurch sehr viele Flüchtlinge erreichen, die auch dann sich wohlfühlen und auch irgendwo ein bisschen Vertrauen, glaube ich, auch gewinnen. Dadurch, glaube ich, kommt auch diese hohe sozusagen Akzeptanz. Das Jugendamt ist auch mit uns eng verbunden und sagt immer wieder, welche Einrichtungen da sozusagen unser Angebot nutzen möchten. Und wir haben, wie gesagt, mittlerweile 17 Einrichtungen in und um München herum, die da von uns aktiv sozusagen trainiert werden. Und nochmal kurz auf die Frage vorhin zurückzukommen. Wir haben mittlerweile ja nicht nur in München Standorte von Bund Kickgut, sondern eben auch in Berlin, in Dortmund, in Düsseldorf wird es auch gerade ein neuer Standort aufgebaut. In Niederbayern, in Orten wie Straubing, Dingolfing, Landshut, in Würzburg. Also das ganze Netz wird immer größer, auch in der Schweiz, in Basel zum Beispiel. Und wir erreichen so jede Woche ungefähr 4000 Jugendliche, Kinder und Jugendliche, die halt eben mit Bund Kickgut verbunden sind und Fußball spielen. Und eben auch vor allem das Gefühl bekommen, dass sie was selber machen dürfen, was ja immer wichtig ist. Gerade in der heutigen Zeit wird vielen Kindern irgendwie das ein bisschen abgesprochen. Sie sollen einfach nur das machen, was ihnen gesagt wird und sollen nicht ihren Kopf einschalten und selber was gestalten. Genau das wollen wir eben den Kindern irgendwie geben. Ihr könnt selber was auf die Beine stellen, ihr könnt selber auch Verantwortung tragen, ihr könnt eure eigene Mannschaft zusammenstellen. Ihr könnt mitschreiben beim Bundkicker, ihr könnt beim Ligarat mitentscheiden, ihr könnt die Liga gestalten und das macht sehr vielen Spaß und gibt auch sehr vielen Mut und auch irgendwo Selbstbewusstsein.
Unsere Sendung hier bei Radio LoRa heißt ja Bewegtes Lernen und ich kann mir ganz gut vorstellen, dass Fußball auch irgendwo so eine gemeinsame Sprache ist. Habe ich bei euch auch in der Broschüre gelesen, also ein bisschen auch abgeguckt. Da spricht ja einiges dafür, dass man eben dann nicht so sehr mit Worte den Kontakt zueinander aufbaut, sowohl letztlich dann viele verschiedene Nationen dann auch eben eine gemeinsame Sprache haben.
Ja, da ja eben gerade sehr, sehr viele Flüchtlinge jetzt nicht eine Sprache sprechen, sondern eben aus vielen verschiedenen Nationen und Kulturen irgendwie herausgerissen worden sind und jetzt hier in München sozusagen angekommen oder gestrandet sind, ist natürlich irgendwie da nicht eine Sprache möglich in dem Sinne. Vor allem auch eine Sprache, die jetzt verbindend ist sozusagen, sondern das ist die große Kraft des Fußballs, der eben, was ich vorher schon erwähnt hatte, eine Sprache spricht in der ganzen Welt und auch jeden wirklich ganz, ganz schnell und einfach bewegen kann. Also man braucht nicht viel, man braucht einfach nur einen Ball und einen Fuß im Endeffekt. Und sobald der Ball rollt, lösen sich auch diese ganzen Unterschiede und auch irgendwo vielleicht Konflikte, die es geben könnte. Wenn da vielleicht mal irgendwie ein Kroate auf dem Serben trifft oder so. Oder andere Mentalitäten auch irgendwie zusammenkommen, die eigentlich sonst eher vielleicht irgendwie Schwierigkeiten haben miteinander. Das sehen auch immer wieder unsere Street Football Worker, dass diese Hindernisse sozusagen ganz schnell überwunden werden und nach 2-3 Trainingseinheiten schon die Spieler eine Mannschaft bilden und nicht irgendwie verfeindet sind sozusagen. Also das ist sehr schön.
Ja, aber du hast ja quasi eine Doppelfunktion hier. Du bist auf der einen Seite bist du, was ich gerade gehört habe, aktiver Fußballer und auf der anderen Seite bist du auch der Redaktionsleiter hier. Kannst du das dann alles so unter einen Hut bringen?
Also ich würde nicht Doppelfunktion sagen, sondern dreifach, vierfach, fünffach Funktion, die ich hier habe, die ich auch sehr gerne annehme. Also Wenn ich das mal kurz aufzählen kann, also ich bin in der Redaktion seit gut 5 Jahren, ebenfalls Street-Football-Worker, ich arbeite an den Schulen.
Da muss ich dich kurz unterbrechen, Street-Football-Worker, erzähl dann nochmal, also was muss man sich darunter vorstellen?
Ja, Street-Football-Worker leitet sich erstmal von dem Begriff Street-Worker ab und wir machen Street-Work auf der Straße, eben durch das Medium Fußball, gehen an Schulen. Das nennt sich dann wiederum School-Football-Worker und bieten da eben ein Fußballtraining an und machen das dann, so wie der Rudi das vorhin eben erzählt hat, ja, was wir halt durch Bund Kickgut dann eben erreichen, durch das Fußballspielen, und bieten das dann eben den Kindern und den Jugendlichen an Schulen, aber auch in Flüchtlingsunterkünften oder sonstiges eben an.
Und es sind wahrscheinlich alles Ehrenamtliche, die dort als Street-Football-Worker arbeiten, oder was ist so der typische Street-Football-Worker?
Also der typische Street-Football-Worker bei Bund Kickgut ist in meinem Alter ungefähr, sogar auch um einiges jünger, ja.
Du darfst ruhig sagen, wir haben ja kein Fernsehbild, also du kannst ruhig sagen, wie alt du bist.
Also ich bin 24 Jahre alt, also der typische Street-Football-Worker ist, es fängt schon ab 16 an. In dem Alter kriegt man dann eben schon die Verantwortung, hat oftmals Migrationshintergrund, in München geboren oder auch selber Fluchterfahrung, es ist total bunt gemischt.
Mehrfachfunktion heißt ja auch, du müsstest ja eigentlich auch jetzt hier in Sachen Ausbildung oder in Sachen Job auch noch unterwegs sein. Wie schaut es denn da aus?
Ja, da ich bin derzeit Studierender an der Fachakademie für Sozialpädagogik und ist auch eine sehr schöne Geschichte, vielleicht sogar meine persönlich schönste Geschichte bei Bund Kickgut, weil ich eben durch diese Tätigkeit als Street-Football-Worker an der Schwanthaler Schule einfach den Weg für meinen Traumjob eben gefunden habe und das als im pädagogischen Bereich. Und das kann man wirklich so sagen, weil ich, glaube ich, nicht in diese Betreuerfunktion gekommen wäre ohne diese Tätigkeit bei Bund Kickgut oder ohne diese Verantwortung, die ich damals bekommen habe.
Ja, und jetzt ist dazugekommen in der Runde der Rudi Heidt, so der Gründervater, wenn ich das einfach so sagen darf, von Bund Kickgut. Er schaut zurück auf eine sehr, sehr lange Erfahrung, die sind wahrscheinlich so fast 20 Jahre. Ist das so?
Ist so. Wir haben auch 20 Jahre gefeiert. 20 Jahre Harras Puls haben wir gefeiert, im Oktober mit der Volkshochschule zusammen auf dem Harras. Denn das ist das legendäre Team und wir haben immerhin auch einen gerade neu gewordenen amtierenden Meister hier in der Runde, der auch dieses Jahr für die Harras Puls die Meisterschaft nach München geholt hat oder in München geholt hat für die Straßenfußball Champions League. Ja, und das ist eigentlich die Grundgeschichte, die Grundstory ist eigentlich die Gründung eines Teams, das sich dann Harras Puls nennen wollte und durfte, in einem Flüchtlingsheim am Harras 1995-96 in der Zeit. So fing alles mal an und zu einer Gründung von so einer großen Geschichte gehören eigentlich trotzdem immer ein paar Väter. Das ist nicht nur einer, da gab es noch einen Memo, da gab es noch einen Hans-Peter, da gab es noch Leute, die alle auch engagiert Flüchtlingsarbeit betrieben haben, die auch fußballaffin waren, die auch leidenschaftlicher Fußballer waren, die auch wussten, was 13, 14, 15, 16-Jährige für ein Potenzial beim Fußballspielen entwickeln, wie da eigentlich auch Möglichkeiten entstehen, dann Konflikte relativ schnell dann irgendwo zu beherrschen. Und das war eigentlich dann eben der Startpunkt in diesen Flüchtlingsheimen damals aus dem Jugoslawienkrieg, Balkankrieg heraus, als da viele Bosnier, Kroaten, Kosovo-Albaner, Mazedonier sich dann eben einfach hier zunächst mal in die Flüchtlingsunterkünfte, wenn sie nicht privat untergekommen waren, sammelten. Und es waren diese großen Gemeinschaftsunterkünfte, die haben natürlich immer auch eine Art von Eigendynamik und Probleme, vor allem wenn noch gar keine Struktur da ist, wie eigentlich so eine Betreuung überhaupt ablaufen konnte. Und da war die Stadt München auch in den 90er Jahren noch nicht wirklich darauf vorbereitet gewesen. Um das alles zu strukturieren, ist mir und auch Memo dann eben, auch Hans-Peter dann eben, der Fußball als das geeignetste Mittel dann eben erschienen. Und das war's auch. Mit Fußball hat man plötzlich Freundschaften, ganz schnell eben Sprachlosigkeiten dann irgendwo überwinden können. Da waren dann einfach mit 13-, 14-Jährigen, die vorher nur so als kleine Gangs sich dann schon ausgetobt haben, die permanent für irgendwelchen Ärger in den Unterkünften gesorgt haben, die halt kleine Wilde waren, die auch alles versuchten auszuprobieren, die Grenzen zu überschreiten, die man stecken musste, aber auch gleichzeitig an den Rand gedrängt waren, die marginalisiert wurden, auch in den Ü-Klassen der Schulen damals sich nicht als integrationsfähig oftmals darstellen sollten. Die Lehrer haben gesagt, was wollen wir denn euch überhaupt unterrichten, ihr seid ja eh bald weg. Die meisten waren damals mit diesem Status der Duldung hier. So aus diesem gesamten an den Rand gedrängt sein Aspekt konnte man über diesen Mechanismus Fußball so eine andere Selbstbewusstsein, so eine andere Stärke, so ein eigenes Ego entwickeln und hey, wir zeigen uns und auch Öffentlichkeit schaffen.
Jetzt können wir doch mal ganz ins Konkrete rein. Also wir haben jetzt Ende März und man sieht natürlich jetzt kaum irgendwie Fußballspieler. Was macht ihr jetzt eigentlich im Winter? Ihr seid wahrscheinlich vor allen Dingen in Hallen. Bekommt ihr die Hallen? Habt ihr die zur Verfügung gestellt oder wie schaut es da jetzt im Winter aus?
Das ist also sehr komplex, weil wir machen so multiaktiv, so viele Aktivitäten, dass da natürlich gar nicht alles nur in die Hallen verlagerbar ist. Wir spielen schon auch im Winter draußen. Alleine sogar die Auswahlmannschaft, diese Talentförderprogramm, wie wir das immer so ein bisschen bezeichnen, die sind, damit sie auch wirklich zeigen, dass sie auch harte Jungs und harte Männer sind, natürlich dann oftmals auch am Schnee schippen, bevor sie überhaupt dann trainieren können. Und es gibt auch nette Videos bei uns auf den Homepage und den YouTube-Kanälen, da sind nette auch schneeschiebende Flüchtlinge zu sehen, die halt dann eben erstmal einen Platz freiräumen müssen, bevor wir spielen können. Aber mit der Stadt München und mit dem Sozialreferat, mit dem Sportamt, mit dem Amt für Wohnmigration, mit auch dem Referat für Umwelt und Gesundheit, waren immer schon gute und enge Kooperationen und auch relativ früh immer erkannt worden, was für ein Potenzial eigentlich in unserer Arbeit steckt oder was für eine Wirkung das auch wirklich erzielt. Und daher hat man auch da relativ früh Unterstützung schon seit den Ende der 90er Jahre, dass wir eigentlich Hallen, Turnhallen, obwohl es sehr, sehr knapp ist in München natürlich mit Hallen, irgendwie immer zur Verfügung gestellt bekommen haben. Und die haben auch jetzt noch, die Feldmauchinger Mehrzweckhalle ist zum Beispiel eine unserer beliebten Wochenendspielorte. Wir haben freitags jetzt während der Winterzeit für die gesamten U17 und U15 Spiele in der Regel die Sporthalle in der Görzerstraße in Rammersdorf. Da ist dann noch die Fischer von Erlach Straße, die Sporthalle, die wenigstens einmal pro Woche auch für 1,5 Stunden dann in der Regel für Flüchtlingskindertraining dann eben genutzt werden konnte. Solche Dinge. Aber auch andere Aspekte wie jetzt unser Konzept Street Football Work und School Football Work. Wir sind jetzt mit 15 Schulen ungefähr aktiv, die uns auch anfragen, weil sie merken, dass das auch eine irre Wirkung erzielt in den Schulen, wenn dann unsere jugendlichen Trainer und Street-Football- und School-Football-Worker, auch Abu ist hier einer von den Jungs, die dann dort in die Schulen gehen, dann im Nachmittagsbetreuungsunterricht dort Teams aufbauen nach dem Training und durch das Training und für eine ganz andere Atmosphäre in der Schule sorgen. An den Kindern viel besser zurechtkommen, weil halt ja auch ein eigenes Verständnis da ist, ne? Aus der eigenen Kindheit, aus dem eigenen Großwerden, aus der eigenen Milieu- und Kulturkenntnis heraus, ne? Ist da einfach ein ganz anderer Zusammenhang zu finden. Und das sind natürlich dann auch wieder Hallen, die da in diesen Schulen, den Grundschulen oder auch den Mittelschulen dann eben zur Verfügung stehen. Aber der Rest ist dann einfach auch draußen spielen, Bolzplatz spielen. Es gibt das Street Football Work, das findet auch weiterhin hier auf dem Bolzplatz statt oder in der Messe statt, auf dem Lehrer Wirt Bolzer, wie er so heißt, statt, auf dem Bumerang in Moosach, in diesen ganzen Stadtteilbezügen, da wird auch dann draußen trainiert gleichzeitig.
Meuten, Swings und Edelweißpiraten, Jugendkultur und Opposition im Nationalsozialismus, heißt das sehr empfehlenswerte Buch des Leipziger Historikers Dr. Sascha Lange. Er ist seit einiger Zeit auf Vortragsreise und besuchte unter anderem auch München. Bernd Heckmeier hatte Gelegenheit, mit ihm über jugendlichen Widerstand in der NS-Zeit zu sprechen.
Ja, ich sitze hier mitten im Glockenbachviertel zusammen mit Sascha Lange. Und Sascha wird am Abend im NS-Dokumentationszentrum einen Vortrag halten über jugendlichen Widerstand während der NS-Zeit und während der Weimarer Zeit. Der Titel heißt ja oder beginnt mit Meuten, Swings und Edelweißpiraten. Das klingt ja erstmal nicht besonders politisch widerständig. Inwiefern waren denn die Gruppen explizite Gegner des Nazi-Regimes oder waren es nicht einfach Jugendkultur?
Sie waren beides. Also zunächst muss man den Begriff Widerstand ein bisschen eingrenzen. Also Widerstand im engeren Sinne waren jetzt solche informellen Jugendklicken wie die Edelweißpiraten oder die Leipziger Meuten oder auch hier die Münchner Blasen, eine bislang leider immer noch weitgehend unbekannte Form von oppositioneller Jugendkultur in der Nazi-Zeit. Das waren wirklich erstmal in erster Linie Gruppen, die zusammengekommen sind, weil sie gerne Jugendklicken sein wollten, jenseits der Hitlerjugend. Und Widerstand im engeren Sinne war es eher nicht, sondern man sollte das eher unter dem Begriff Opposition bzw. Nichtanpassung einordnen, gerade eben auch, um den Begriff Widerstand nicht zu verwässern. Um eben gerade für Deutschland, in Deutschland war das ja noch ein bisschen anders als jetzt zum Beispiel in Frankreich, wo es die Resistance gegeben hat, oder in Osteuropa, wo es eben so massenhaften Partisanenwiderstand gegeben hat. Das gab es ja alles in Deutschland nicht. Deswegen ist es wichtig, den Begriff Widerstand in Deutschland sehr eng zu fassen. Und da gehören sie nicht dazu, aber eben zu der doch breiter angelegten Form von Opposition gegen den Nationalsozialismus.
Gibt es denn regionale Schwerpunkte in Deutschland, also Gegenden, in denen es besonders viele Gruppen außerhalb der Hitlerjugend gab?
Ja, also prinzipiell kann man festhalten, dass es überall in Deutschland Gruppen gab, die sich bewusst außerhalb der Hitlerjugend getroffen haben. Man muss auch noch dazu sagen, dass der Forschungsstand diesbezüglich sehr ungleich verteilt ist. Also zum Beispiel über die Kölner Edelweißpiraten ist relativ viel geforscht worden, auch schon seit den frühen 80er Jahren. Die Leipziger Meuten sind mittlerweile auch relativ bekannt. Die Hamburger Swingjugend ist bekannt, die Frankfurter Swingjugend. Aber solche Städte wie Berlin sind bislang, was Jugendkulturen im Nationalsozialismus angeht, so gut wie gar nicht erforscht. Da gibt es nur ganz wenige Quellen, die bislang dazu mal publiziert worden sind. Und gerade auch zu München, was die Münchner Blasen angeht, ist mir leider bislang auch noch kein eigener Aufsatz oder eine eigene Publikation bekannt, die diese Thematik mal zeigt. Aber nichtsdestotrotz, diese Gruppen gab es überall in Deutschland. Sie waren vornehmlich, also gerade diese Cliquen wie die Edelweißpiraten oder die Leipziger Meuten, die eher so aus der Arbeiterjugendkultur kamen, die waren eher so ein bisschen volkstümlich orientiert, was man auch an der Kleidung gesehen hat. Hingegen eben die Swingjugend, die es ja auch in vielen deutschen Städten gegeben hat, kamen doch vornehmlich aus dem Bürgertum und waren auch etwas bürgerlicher, vornehmer gekleidet.
In Ostdeutschland gab es ja wohl auch eine Tränkerjugend, also eine Jugendorganisation, die sich orientiert hat an dem damals recht populären Bergsteiger Louis Tränker. Was hat es auf sich, dass also jetzt Tränkers Ruf da bis in diese Lande noch vorgedrungen ist?
Also Louis Tränker, der Reinhold Messner der 30er, 40er Jahre, war auch für Jugendliche nicht nur in Süddeutschland mit direkter Alpenanbindung, sondern auch für Jugendliche im Flachland, wie zum Beispiel in Leipzig oder in Erfurt oder in anderen deutschen Gebieten, eine Art Rule Model. Also er, was auch damit zusammenhing, dass durch seine Filme, die er gemacht hat, er ja überall in Deutschland gesehen werden konnte und dass er da sehr populär gewesen ist. Und Louis Tränker hat sich ja auch als so ein nicht angepasster Mensch verkauft, der ja dann auch in der Wirklichkeit gewesen ist. Es gab ja immer mal so Zeiten, wo er bei den Nationalsozialisten angesehen war, dann fiel er wieder in Ungnade. Also es wechselte dort immer mal. Und eben so diese Freiheit der Berge, das war was für Jugendliche gerade, die eben so aus einem Arbeitermilieu, aus einem Wandermilieu kamen, eine sehr wichtige Komponente, um aus den Großstädten zu fliehen, um von der Politik zu fliehen und vor den Erwachsenen zu fliehen.
Es heißt ja da zum Dresscode dieser Tränkerjugend und dieses Tränkerbunds, sie hätten schwarze Hemden, Skimützen und Manchester-Hosen getragen. Woanders habe ich auch noch in deinem Buch gelesen, dass Slalomjacken zum Beispiel gebräuchlich waren. Also ein Begriff, den ich so als Münchner und Wintersportler eigentlich noch nie gehört habe. Aber fand ich dann ganz interessant und doch auch eigenartig kontrastierend mit so eher dem städtischen, der Swing-Jugend und der Hot-Musik. Gibt es denn da irgendwie so eine Teilung auf der einen Seite in städtischen Widerstandskultur und auf der anderen Seite eher so dieser Wanderbewegung, die sich aus der bündischen Jugend, aus dem Wandervogel raus entwickelt hat?
Ja, also diese Teilung gibt es auf jeden Fall. Man kann festhalten, dass es während der Zeit des Nationalsozialismus nicht nur eine oppositionelle Jugendbewegung gegeben hat, wie die Edelweiß-Piraten, die halt so in diesen in dieser Wanderkleidung mit karierten Hemden und kurzen Lederhosen rumgelaufen sind, sondern es gab eben darüber hinaus auch diese städtische, diese urbane Jugendkultur, diese neue, die eben durch die Swingmusik aus Amerika gekommen ist. Und gerade diese Rückgriffe auf diese eher sportliche Wanderkleidung bei Arbeiterjugendlichen, die hat eben auch was damit zu tun gehabt, dass man unter dieser bayerischen Tracht so etwas, die bayerische Tracht stand synonym für die Alpen, es stand synonym für einen Ort, wo Freiheit herrscht, denn oben auf so einem 3000er, wo man nur Berge sieht, da sieht man keine Großstadt, keine Schornsteine, keine Politik oder Alltagssorgen, oben auf den Bergen ist man richtig frei. Und auch wenn man als Jugendlicher in Erfurt oder in Leipzig oder im Ruhrgebiet nie in die Alpen gekommen ist, so war das trotzdem so ein Sehnsuchtsort, genauso wie die Swing-Jugendlichen eben Amerika, Nordamerika als so ein Sehnsuchtsort angesehen hat. Man kann aber festhalten, dass also solche Milieus, sei es jetzt nun das linkssozialistische Arbeitermilieu, christliches Milieu oder Leute aus so bündischen Gruppen oder auch aus reformpädagogischen Gruppen, dass die natürlich schon ein Hort gewesen sind, ein Ort, wo man auch nach 1933 sich über Dinge jenseits der staatlich verordneten Dinge unterhalten hat. Und dass sowas durchaus eben auch begünstigend gewesen sein kann, aber es war nicht zwingend notwendig. Also auch Jugendliche, ja fast Teenager noch, ohne so eine Anbindung, dass sie irgendwie Zugang zu Erwachsenen hatten, die sie irgendwie politisch geschult hätten oder so. Auch solche Jugendlichen haben dann zu Kriegszeiten anhand der eigenen erlebten Widersprüche im Nationalsozialismus festgestellt, dass dieser Staat abzulehnen ist.
Köln war ja wohl auch so eine gewisse Hochburg jetzt des jugendlichen Widerstands. Und ich habe jetzt in dein Buch entnommen, dass Köln Ende des Zweiten Weltkriegs ja nur noch irgendwie 80.000, 85.000 Einwohner hatte, was mir unglaublich wenig erschienen ist. Da war es wohl so, dass die Nazi-Herrschaft, dass die amtierende Macht letztlich dann mehr oder weniger schon fast kapituliert hat, beziehungsweise also jetzt wirklich da auch in die Ecke getrieben worden ist von jugendlichen Widerstandsgruppen.
Die Situation in Köln 1944 hat ja auch in den 80er Jahren für eine große Kontroverse unter Historikern gesorgt, wo es darum ging, waren diese Leute, waren das jetzt Edelweiß-Piratengruppen, die quasi partisanähnlichen Widerstand geleistet haben, beziehungsweise auf der anderen Seite gab es eben die Meinung, dass das letztlich kriminelle Jugendliche gewesen sind und sie auch als solche einzuordnen sind und nicht als Widerstandskämpfer. Und es ist dann dazu auch nochmal extra ein Forschungsauftrag vergeben worden und man kann also festhalten, dass gerade Köln 1944 in einer absoluten Ausnahmesituation gewesen ist, wo das tägliche Überleben, das Sichern von der Existenz quasi die Hauptaufgabe angesehen hat. Also nur in wenigen Ausnahmen kann man dort bei den Jugendlichen, die dort auch mit Waffengewalt agiert haben, wirklich von einem politischen Bewusstsein sprechen, sondern viele Dinge liefen auch sehr impulsiv. Und da ging eben auch quasi so Lebensmittelbeschaffung und emotionale bzw. politische Ablehnung des NS-Regimes so ineinander über. Sodass man also jetzt nicht unbedingt davon sprechen kann, dass es hier um eine gezielte partisanähnliche Widerstandsaktion ging.
Kommen wir dann nochmal zu München. Wir sind ja hier bei Radio Lora in der Sendung Bewegtes Lernen. Uns interessiert natürlich dann vor allen Dingen, was in München so passiert ist. Die Weiße Rose ist ja hinreichend aufgearbeitet worden, wobei in der Zwischenzeit drei großen Filme, die also jetzt auch an der Kinokasse einiges eingespielt haben. Es gibt also jetzt auch die Stiftung Weiße Rose, die also jetzt sehr aktiv ist. Aber so die Münchner Blasen, die kennt man eigentlich eher so als Zeiterscheinung nach dem Zweiten Weltkrieg. Ich habe aber auch jetzt letztlich entnehmen dürfen deinem Buch, dass du vor allen Dingen aus Quellen jetzt zitierst, die jetzt so von Staatspolizei bis zur Reichsjugendführung gehen. Also da gibt es ja offensichtlich nochmal richtig was zu tun, sowas aufzuarbeiten, nachdem also jetzt von unabhängigen Historikern da offensichtlich noch wenig jetzt zu sehen oder zu lesen war.
Ja, also gerade die Münchner Blasen sind ein jugendkulturelles Phänomen, was eben nach der Aufarbeitung harrt. Selbst mir sind auch nur zwei Berichte, einmal von 1940 und einmal von 1943, von den Nationalsozialisten bekannt, die also dieses Phänomen schildern. Die Nationalsozialisten rücken das Phänomen der Münchner Blasen zunächst erstmal so eher so ein kriminelles Milieu, was aber erstmal nichts heißen muss, weil die Nationalsozialisten gerne Gruppen, die man heute auch mit normalen Jugendklicken vergleichen kann, auch gerne in das kriminelle Milieu verschoben haben. Nichtsdestotrotz muss man davon ausgehen, dass eben die Münchner Blasen im Gegensatz zu den Leipziger Meuten oder auch den Kölner Edelweißpiraten nicht so vordergründig gegen die Hitlerjugend agiert haben, wie das eben andere Gruppen gemacht haben. Nichtsdestotrotz gab es aber auch zwischen einzelnen Münchner Blasen und der Hitlerjugend Auseinandersetzungen, Konfrontationen. Und man kann auch diesen beiden Berichten entnehmen, dass Jugendliche hier aus München sich auch darüber Gedanken gemacht haben, wie sie bei der Musterung einen schlechten Gesundheitszustand vortäuschen können, was ja auch nochmal zeigt, dass man, ob man jetzt nun aus persönlichen oder welchen Gründen auch immer keine Lust auf den Kriegseinsatz hatte, ist das auf jeden Fall erstmal eine sehr bemerkenswerte Sache, weil eben Jugendliche gesagt haben, ich gehe für dieses Land nicht in den Krieg. Also auch die Tatsache, dass eben Mitglieder der Münchner Blasen sich Gedanken gemacht haben, wie sie bei der Musterung zur Wehrmacht einen schlechten Gesundheitszustand vortäuschen können, zeigt ja auch mal einmal mehr, dass eben bei ihnen diese NS-Propaganda nicht gegriffen hat, wo eben die Hitlerjugend mit strahlendem Lächeln dort an die Front gezogen ist, sondern dass eben, sei es nun persönliche oder vielleicht auch politische oder religiöse Gründe gegeben hat, wo Jugendliche gesagt haben, nein, ich habe keine Lust, in den Krieg zu ziehen. Ja, das scheint auf jeden Fall ein Phänomen gewesen zu sein, was auch in mehreren Stadtteilen hier existiert hat. Sie hatten ja auch so eine bestimmte Kleidung. Es ist überliefert, dass es so Strickpullover gab, wo so der Name der Blase, also die Blasen hatten so verschiedene Namen, die man sich gegeben hat, manchmal von dem Anführer, wahrscheinlich auch so von dem Wohnort, wo dann diese Namen so eingestickt wurden in den Sweatshirt. Und das scheint auch ein Phänomen gewesen zu sein, was auch schon vor 1933 in München in Teilen existiert hat. Und da würde ich mir wünschen, dass sich vielleicht nochmal jemand dieser Thematik annimmt, denn möglicherweise gibt es da in den Münchner Archiven noch einiges zu finden dazu.
Das wäre auf jeden Fall eine Anregung. Das könnte ja irgendwie auch erstmal so ein Geschichtsprojekt sein von einer Schulklasse oder von Studenten, die also jetzt einschlägig sich damit beschäftigen, mit Münchner Geschichte. Könnte zum Beispiel auch, vielleicht hören also da einige Aktive dazu, ein Projekt sein für die Geschichtswerkstatt Neuhausen-Nymphenburg, die also gerade die Halbstarken, so hießen die ja damals in den 50er Jahren, und die auch Blasen, die es in Neuhausen und in Nymphenburg gegeben hat, vor allem in Neuhausen, die das aufgearbeitet haben. Also könnte eine Anregung sein, da mal vielleicht auch im Stadtarchiv oder in anderen Quellen tätig zu werden und da sich mal umzuschauen. Mhm. Es gab ja sonst noch den Walter Klingenbeck. In deinem Buch habe ich da ein Foto dazu gefunden von einem Straßenschild. Das musst du nochmal erklären.
Walter Klingenbeck war ein Jugendlicher aus katholischem Milieu, der zu Beginn der 40er Jahre mit noch drei Freunden eine Clique gebildet hat. Und die haben verschiedene Radiosender, verbotene, sich angehört. Und unter anderem gab es einen Aufruf, 1941 von Radio BBC aus London, dass die Nazi-Gegner in der Öffentlichkeit den Buchstaben V, also V für Victory, Sieg, anbringen sollen. Und das haben dann also auch Jugendliche aus dieser Gruppe um Walter Klingenbeck hier in München gemacht und haben etwa 40 Mal hier im öffentlichen Raum den Buchstaben V mit Farbe angebracht. Und das wurde leider dann denunziert, diese Aktion, und die Jugendlichen kamen dann vor das Volksgerichtshof und Walter Klingenbeck ist dann auch wirklich dafür hingerichtet worden.
Eine große Rolle hat ja offensichtlich die Musik gespielt. Und trotz staatlicher Verbote haben es die Nazis offensichtlich nicht geschafft, also den Swing auszurotten, beziehungsweise eben ganz zu eliminieren. Ich sage jetzt mal so ganz bewusst eliminieren. Musik, Tanz, Kleidung und natürlich auch Bewegung hat eine große Rolle gespielt so im Leben dieser Jugendkultur.
Also gerade die Swing-Musik oder die Swing, der dann schon Mitte der 20er Jahre in Amerika entstand und dann eben so Mitte der 30er Jahre dann in Deutschland auch seinen Siegeszug hatte, das war eben nicht nur die Musik an sich, sondern es, da gehörte eben noch mehr dazu. Und das waren eben so diese Grundpfeiler, wie jede moderne Jugendkultur eben hat. Das ist eben Musik, eine bestimmte Art von Musik, es ist eine bestimmte Art dazu zu tanzen, eine bestimmte Art sich zu kleiden, um sich von anderen jugendlichen Teilkulturen zu unterscheiden. Und ein vierter Punkt, der auch noch sehr wichtig ist, eine gewisse Attitüde, die man mit dieser Jugendkultur verbindet. Denn jede Jugendkultur hat eine andere Attitüde, man benimmt sich anders und präsentiert das eben auch. Und das nahm eben mit Swingmusik Mitte der 30er Jahre in Deutschland seinen Anfang. Dass da Jugendliche das aufgegriffen haben, das hing auch damit zusammen, dass die Nationalsozialisten das zunächst gar nicht so mitbekamen, was das für eine Sprengkraft hat, also auch unter Jugendlichen. Und dass sie, also diese, man hat diese amerikanischen Musikfilme im Kino Mitte der 30er Jahre sehen können in Deutschland, man hat die Schallplatten kaufen können. Und das wurde dann erst in den Folgejahren dann versucht wieder zurückzudrängen, ohne dass es aber ein komplettes Swingverbot gegeben hat.
Wenn sich ein Autor Xaver Stich nennt, dann vermutet man unwillkürlich, dass da jemand seine Texte hinter einem Pseudonym versteckt. Aber wer weiß. Vielleicht gibt es Xaver Stich wirklich. Wir von Lora München haben jedenfalls eine seiner Kolumnen vertont, die er regelmäßig für Erleben und Lernen, internationale Zeitschrift für handlungsorientiertes Lernen, verfasst. Es geht um den Mythos Motivation, eigentlich ein 25 Jahre alter Buchtitel, aber immer noch sehr aktuell. Bitte schön, Xaver Stich.
Moses und das Volk der Hebräer mussten 10 Plagen überstehen, darunter Stechmücken, Viehpest, schwarze Blattern, Heuschrecken und totale Finsternis, bevor sie endlich das Land verlassen und über 40 Jahre durch die Wüste in eine irgendwie besser verträgliche Gegend ziehen konnten. Ridley Scott, Regisseur dieses ins Kino verlegten Sandalendramas, klagte darüber, wie mühsam es gewesen sei, nach jedem Drehtag 400 Frösche einzusammeln, die man für die Darstellung einer der Plagen engagiert hatte. Eigentlich ist es ein wenig lächerlich, sich darüber aufzuregen, dass Frösche lieber die Strände von Fuerteventura erkunden wollen, als vergleichsweise langweilige Komparsendienste abzuleisten. Nun ja, um zum Thema zu kommen. Sowohl Moses, die Hebräer, als auch ein Filmemacher brauchen schon eine gute Portion Motivation, um derartige Torturen einigermaßen heil zu überstehen. Das mit der Motivation ist ja nicht ganz so einfach. Sonst würde, wie kürzlich geschehen, keine seriöse Tageszeitung eine Kulturgeschichte der Motivation drucken. Und diese Zeitung hätte sich vielleicht auch verkniffen, bei einem LMU Center for Leadership and People Management anzufragen, wie denn Unternehmen ihre Mitarbeiter motivieren können. Man hätte dann den lieben Leserinnen und Lesern erspart, mit peinlichen Beratersprechblasen wie Exzellenz, ethikorientierte Führung, Sinn- und Visionsvermittlung oder Muddling Through bombardiert zu werden. Muddling Through heißt so viel wie strukturiertes Durchwursteln. Ein kluger Personaler, also jemand, der in Unternehmen für das Personal zuständig ist, hatte schon vor über 25 Jahren vorgeführt, dass alles Motivieren demotivieren ist, und dass die motivierende Halbwertszeit einer Gehaltserhöhung 48 Stunden beträgt. Besonders einprägsam ist auch sein Satz, loben kann man nur von oben. Das liest sich auf den ersten Blick vielleicht etwas irritierend, denn loben ist ja an sich sowas von positiv besetzt. Aber schon Albert Camus hat dazu aufgefordert, den Papst zu loben, denn das wäre die einzige Möglichkeit, sich über ihn zu erheben. Andererseits sind Päpste heutzutage auch nicht mehr das, was sie mal waren. In vielen, mitunter auch seriösen Blättern ist immer noch zu lesen, dass es sogenannte Motivationstrainer gäbe, die wissen, wie man aus trägen Zeitgenossen Leistungsträger macht. Eine Führungskraft müsse seine Mitarbeiter motivieren können. Ja, das ist mehr denn je die vorherrschende Meinung in den Chefetagen vieler Unternehmen und natürlich auch in öffentlichen Verwaltungen. Sogar in Non-Profit-Unternehmen. Kein Wunder, dass auch all jene, die im Bildungsgeschäft tätig sind, immer wieder mit dem Anspruch konfrontiert werden, die was auch immer Lernenden müsse man doch erstmal ordentlich motivieren, bevor man sich Inhaltliches vornimmt. Wenn diese kleine Kolumne hier den Anspruch hätte, ein wenig Aufklärung in die pädagogische Debatte zu bringen, dann würde es hier heißen, dass Motivation zuallererst und ganz grundsätzlich ein körpereigener Prozess ist, den man inzwischen auch hirnorganisch ziemlich genau erklären kann. Und dass Motivation insofern immer nur von einem Individuum selbst, sozusagen aus seinem Innern heraus, entwickelt werden kann. Pädagogisch Engagierte sind dabei jedoch nicht gänzlich außen vor. Sie können immerhin dafür sorgen, dass das Lernumfeld passt und die Voraussetzungen für eben diesen Prozess stimmen. Und das ist eine ganze Menge. Aber dies ist keine Ratgeberrubrik und insofern gänzlich ungeeignet, über Motivation aufzuklären. Xaver Stich will eigentlich nur von Hebräern, Fröschen und geplagten Regisseuren erzählen.
Das war's schon wieder. Die nächste Sendung Bewegtes Lernen hören Sie am 29. Juni wie gewohnt um 17 Uhr. Wir würden uns freuen, wenn Sie wieder dabei sind. Am Mikro hier im Studio war Alexandra Rudert. Für den guten Ton sorgte Felix Jakowitz. Die Redaktion hatte Bernd Heckmeier.